Ich begrüße ganz herzlich unsere Referentin Karin Leukefeld. Sie ist freie Journalistin und Autorin und sie berichtet in ihren Reportagen und Features für Tages- und Wochenzeitungen sowie für den ARD-Hörfunk und wahrscheinlich noch andere Medien. Kannst du vielleicht selber was zu sagen? Sie spezialisiert auf die arabischen Länder und auf Israel und Palästina. Seit über einem Jahr arbeitet sie in Syrien. Ihre Berichte unterscheiden sich häufig von den Mainstream-Berichten vieler Medien. Und das war auch der Grund, weshalb wir Sie gebeten haben, heute hier Ihren Vortrag zu halten. Das wird eben auch an dem Beispiel Syrien deutlich, wenn man das vergleicht. Also jeder von uns wird ja im Fernsehen oder Nachrichten oder in anderen Medien schon einiges zu Syrien gelesen haben und zum Teil auch daraus seine Meinung gebildet haben. Und wir haben ganz bewusst dazu jemanden eingeladen, der dazu ein gewisses Kontrastprogramm auch bieten wird, was natürlich auch zur Diskussion vielleicht anregen wird. Die demokratische Entwicklung in den arabischen Ländern beschäftigt uns ja schon seit längerer Zeit und wurde von uns, von allen Mitveranstaltern auch immer unterstützt. Das war uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass sich Demokratien entwickeln in den Ländern, die eben bisher unter Diktatur, unter autoritären Regimen zu leiden haben und dass dort auch die Menschenrechte stärkere Beachtung finden. Die Berichte aus dem Fernsehen, den großen Tages- und Wochenzeitungen, werden die meisten kennen. Diese Medien berichten in der Regel auch aufgrund der Einschränkungen des Regimes, in der Regel ohne Korrespondenten vor Ort, häufig gestützt auf Veröffentlichungen der Geheimdienste oder der syrischen Auslandsopposition. Wer diese Berichte sieht oder hört, kann den Eindruck gewinnen, dass es ähnlich wie bei Libyen um die mediale Vorbereitung eines Krieges geht. Wir wollen nicht, dass Deutschland, die Europäische Union, die NATO, die USA leichtfertig einen neuen Krieg beginnen, um in Syrien einen Machtwechsel herbeizuführen. Und es fällt ja auch auf, dass die eben genannten Länder bei der Auswahl ihrer Kriegseinsätze durchaus wählerischer sind und nicht etwa überall einmarschieren, wo Demokratiedefizite festzustellen sind. Also es gibt einen ganzen Katalog von arabischen Ländern, wo das überhaupt nicht zur Diskussion steht, angefangen von Saudi-Arabien und vielen anderen Ländern, wo auch die Kritik an Menschenrechtsverletzungen, an den Tötungen von Oppositionspolitikern, also von Demokratiedefiziten ganz zu schweigen, wo alles dies eigentlich kaum von Deutschland, von der EU oder den USA kritisiert wird. Das äußerst einflussreiche Washingtoner Institut für Nahostpolitik redet heute schon offen davon, dass jede militärische Intervention in Syrien klare Ziele haben sollte. Nach Auffassung des Instituts können diese vom Schutz der Bevölkerung bis hin zum Sturz des Regimes gehen. Wir möchten einschätzen mit der heutigen Veranstaltung, wohin ein Sturz des Regimes führen würde. Wer sind die treibenden Kräfte der Inlands- und Auslandsopposition in Syrien? Wie groß wird der Einfluss der despotischen Königreiche, der Muslimbrüder im künftigen Syrien sein? Inwieweit sind die Oppositionskräfte bereits bereit, demokratische Verhältnisse in Syrien einzuführen? Inwieweit werden die Interessen von Minderheiten, wie zum Beispiel die Interessen der syrischen Kurden, künftig besser respektiert werden? Wie sind die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen aktuell in Syrien? Und wie ist der Einfluss des Auslandes auf die Demokratie- und Oppositionsbewegung in Syrien? Bitte, Karin Leukefeld.
Ja, vielen Dank, Thomas. Ich bedanke mich für die Einladung hierher nach Düsseldorf ins ZAK und freue mich, dass doch so viele Interessenten gekommen sind und Interessentinnen, die offenbar ganz gerne auch aus dem Land selber noch eine Darstellung haben möchten über die Ereignisse, die ja in den hiesigen Medien doch weitgehend davon geprägt sind. Also die Darstellung ist weitgehend davon geprägt, was man von anonymen Zeugen, von Berichten erfährt, die nicht überprüfbar sind. Und es ist auch für mich als Journalistin natürlich nicht ganz einfach, dort zu erfahren, worum es wirklich geht in Syrien. Aber viele meiner Gesprächspartner haben zu mir gesagt, auch sie wissen eigentlich nicht genau, was in ihrem Land geschieht. Und insofern berichte ich über das, was ich von ihnen höre, versuche das in Verbindung zu setzen mit Entwicklungen und Diskussionen, die es eben halt außerhalb ihres Landes gibt, und versuche so dazu beizutragen, dass man doch ein etwas ausgewogeneres Bild über die Situation dort bekommen kann, als wie unsere Medien sie im Allgemeinen darstellen. Ich denke, es ist sehr, also vielleicht zu meiner eigenen Person nochmal, ich bin Freiberuflerin und arbeite seit über 10 Jahren in der Region des Mittleren Ostens. Ich habe früher von Bagdad aus die Region bereist und darüber berichtet. Das wurde zu gefährlich und so habe ich 2005 einen Antrag auf Akkreditierung in Damaskus gestellt, im Jahre 2005. Im Jahre 2010 wurde dieser Antrag bewilligt, sodass ich also jetzt seit dem vergangenen Jahr, also ausgestattet mit einem syrischen Presseausweis und mit der Genehmigung, dort in Syrien zu leben, die Möglichkeit habe, ein- und auszureisen, was andere Kollegen und Kolleginnen von mir nicht so ohne weiteres können. Daraus aber den Schluss zu ziehen, dass ausländische Journalisten in Syrien nicht zugelassen sind, ist nicht richtig. Allein in diesem Jahr, also im vergangenen Jahr, waren jede Menge Journalisten da, zum Beispiel Al Jazeera, BBC, die großen bekannten Agenturen haben alle dort Büros. Und als Ende Juni diesen Jahres sich das erste Mal offiziell die syrische Opposition in Damaskus traf, mit ungefähr 150 Aktivisten und Aktivistinnen, da waren sicherlich genauso viele internationale Medienvertreter dort vor Ort, inklusive CNN, Sky News und andere. Lassen Sie mich sagen, dass die, also wenn Sie Fragen zu meiner Arbeit dort haben, können Sie die gerne jederzeit auch stellen. Meine Berichterstattung wird in hiesigen im Internet und in Blogs der syrischen Opposition in Deutschland sehr kritisch bis diffamierend begleitet. Ich habe also auch schon Veranstaltungen erlebt, wo draußen Gegendemonstrationen organisiert worden waren. Und man wirft mir vor, Stimme des Regimes zu sein, von Assad bezahlt zu werden. Ich kann guten Gewissens sagen, dass das nicht der Fall ist. Es ist nicht meine Aufgabe, dieses Regime zu verteidigen oder zu vertreten, schon gar nicht. Sondern meine Aufgabe sehe ich darin, eine ausgewogene Berichterstattung abzuliefern hier, sodass Sie sich auch ein Bild machen können. Wenn man die Konflikte und Umbrüche in der arabischen Welt betrachtet, dann ist das ein bisschen so wie diese russischen Puppen. Kennen Sie die? Man hat eine Puppe, man macht sie auf, da kommt die nächste zum Vorschein, man macht sie auf und so weiter. Das heißt, es gibt Konflikte, die sich aus Konflikten und Problemen entwickelt haben. Und je tiefer man geht, desto mehr merkt man auch, wie kompliziert es eigentlich ist, die Situation dort in der Region zu verstehen und für Journalisten auch es zu vermitteln und darzustellen. Am Beispiel Syrien will ich das mal so sagen, dass sie auf der einen Seite einen nationalen Konflikt haben innerhalb des Landes. Syrien ist seit Jahrzehnten ein Polizeistaat gewesen, eine Diktatur mit Geheimdiensten, die das Leben dort kontrolliert haben. Ein Land, das sich seit 10 Jahren, seit dem Amtsantritt von Bashar al-Assad, in einer Umbruchssituation befindet. Denn er hatte also von Anfang an gesagt, so wie es hier war, wird es nicht weitergehen, es muss sich vieles ändern. Und so sind viele der Forderungen der Protestbewegung in Syrien, die also seit März diesen Jahres das Land in Unruhe halten. Diese Forderungen sind nicht neu, sondern sie sind alte Forderungen, noch aus der Zeit von Hafez al-Assad, nach einem Mehrparteienstaat, nach einem pluralistischen politischen System, Aufhebung des Ausnahmezustandes, Schluss mit der Vorherrschaft der Baas-Partei, Gründung, Möglichkeit, eine Zivilgesellschaft zu bilden und so weiter. Also alle diese Forderungen sind nicht neu. Aber ein Land, das eben halt so stark kontrolliert war und sich jetzt im Umbruch befindet, bringt natürlich Widersprüche hervor, die wir teilweise auch heute und in den letzten Monaten in Syrien beobachten konnten. Jenseits des nationalen Konflikts innerhalb des Landes gibt es einen regionalen Konflikt. Syrien ist ein direkter Nachbarstaat Israels. Israel hat seit den 70er Jahren, seit dem 67er Krieg, arabischen Boden besetzt, unter anderem auch die syrischen Golanhöhen. Das ist also ein Dauerkonflikt zwischen Syrien und Israel. In der Region gibt es neue Konkurrenzen um Vormachtstellung zwischen der Türkei und dem Iran, zwischen Saudi-Arabien und dem Iran und Saudi-Arabien und der Türkei. Also die regionalen arabischen Großmächte stellen sich gegeneinander auf und haben für die Verfolgung ihrer Interessen natürlich immer auch eine entsprechende Klientel in den anderen Ländern, die sozusagen mit diesem Auftrag dort in den Ländern aktiv sind. Im Wesentlichen sind das zum Beispiel die Muslimbrüder, eine sunnitische politische Organisation, die in Syrien verboten sind, oder es sind radikalere islamische Gruppen, wie zum Beispiel die Salafisten, die vor allen Dingen von Saudi-Arabien unterstützt werden. Sie haben also den regionalen Konflikt Syrien zwischen der Türkei und Israel, zwischen Irak und dem Libanon. Und Syrien hat seit vielen Jahrzehnten eine enge Partnerschaft mit dem Iran, was insbesondere natürlich von den westlichen Staaten, von Europa und den USA, das ist Ihnen allen bekannt, wenn Sie die Nachrichten verfolgen, äußerst kritisch betrachtet wird. Was aber auch etliche arabische Staaten mit Kritik beobachten. Denn der Iran ist ein islamischer Gottesstaat, wird geführt von schiitischen Muslimen, während die arabischen Staaten, also Iran als persischer Staat auch, während die arabischen Staaten eben vor allen Dingen traditionell von sunnitischen Muslimen geführt wurden. Die meisten Königshäuser, Jordanien, Saudi-Arabien, Marokko und so weiter, das sind alles sunnitische Königshäuser, die sich in einem historischen Konflikt mit den schiitischen Muslimen befinden. In Zeiten der politischen Auseinandersetzung wird immer mehr auch die Religion bemüht, also das, was früher eigentlich ausgetragen wurde in den Moscheen zwischen islamischen Rechtsgelehrten, wird mittlerweile politisch ausgetragen. Jenseits der regionalen Konflikte gibt es natürlich internationale Interessen in der Region. Und auch da hat Syrien eine ganz besondere Bedeutung, einerseits als Brücke zwischen der Türkei und den arabischen Ländern, zwischen Europa und den arabischen Ländern, und Syrien auch als Verbindung zwischen dem Iran und den Organisationen des politischen Widerstandes wie Hisbollah und Hamas, was eben auch im Westen nicht gerne gesehen wird. Also George W. Bush hatte ja Syrien vor vielen Jahren auf der Achse des Bösen verortet, zusammen mit dem Iran und Nordkorea. Auch damals war das so, dass Syrien sich geweigert hatte, zum Beispiel an der Invasion des Iraks sich zu beteiligen, 2003. Aber in der Region und auf der arabischen Straße, also bei der Bevölkerung, wird Syrien eigentlich eher gesehen verortet auf der Achse des Widerstandes, also wo die Organisationen der Hisbollah und der Hamas und auch andere palästinensische Widerstandsorganisationen wie DFLP oder PFLP eben halt für die arabische Bevölkerung eine größere Bedeutung, größere Glaubwürdigkeit haben, sich für ihre Interessen einzusetzen als die jeweiligen Regime in ihrem eigenen Land. Und Syrien als erklärter Unterstützer dieser Organisation hat eigentlich immer sehr viel Ansehen genossen auf der sogenannten arabischen Straße, also in der Bevölkerung. Auch weil es sich gegen eine westliche Übernahme gewendet hat. Nicht gegen Zusammenarbeit mit dem Westen, mit Europa zum Beispiel, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, gibt es konkrete Beispiele, aber dagegen, dass sozusagen die Region sich den Interessen des Westens unterordnet oder auch den Interessen des Ostens unterordnet, sondern Syrien hat immer beharrt auf einer unabhängigen arabischen nationalistischen Position, nationalen Position, nicht nationalistisch. Und das ist natürlich in einer Region, die militär und geostrategisch von großer Bedeutung ist, insbesondere wegen der Rohstoffe. Und damit meine ich nicht nur das Öl in der Golfregion, sondern ich meine auch das Wasser, das immer wichtiger wird. Also an so einer Position ist es eben für Syrien außerordentlich schwierig, es allen Begehrlichkeiten, die von anderen Ländern über sie hereinbrechen, über das Land hereinbrechen, gerecht zu werden. Wohin treibt Syrien jetzt? Das ist eine ziemlich schwierig zu beantwortende Frage. Vielleicht nochmal zum Hintergrund und zur Erinnerung. Die Unruhen im Land begannen im März in der Stadt oder in der Provinz Dera, nicht in der Stadt, sondern mehr in den umliegenden Orten. Also Dera ist die Provinzhauptstadt und man nennt aber die ganze Region Dera. Es liegt an der Grenze zu Jordanien und dort hatten also Schulkinder, die von morgens bis abends über Satellitenfernsehen die Ereignisse in Tunesien und Ägypten verfolgt hatten. Ob sie dazu angehalten worden sind oder nicht, auf jeden Fall haben sie in der Schule an die Wand geschrieben, nieder mit dem Regime, weil das war ja auch die Forderung auf dem Tahrirplatz und das war die Forderung in Tunesien gewesen. Die Lehrer haben daraufhin die Kinder der Polizei überstellt, was also völlig unakzeptabel ist. Normalerweise in solchen Situationen werden die Eltern benachrichtigt und die müssen dafür aufkommen, dass die Wand wieder gereinigt wird und so weiter. Nein, sie haben in dieser Situation die Polizei beauftragt, die Kinder mitzunehmen und sie wurden auf der Polizeistation misshandelt. Als die Eltern versuchten, ihre Kinder wiederzuholen, wurden sie beleidigt und beschimpft und sollten für die Freilassung ihrer Kinder auch noch Geld bezahlen. Was also innerhalb kürzester Zeit zu einer unglaublichen Empörung führte, zu Aufmärschen, zu Protesten in der Stadt, die auch relativ schnell solidarische Unterstützung fand in Damaskus, in Aleppo, in Latakia. Also überall war man empört über das, was dort in Dera passierte. Das Regime reagierte für seine Verhältnisse relativ schnell, aber eigentlich doch zu langsam. Innerhalb von 3 Tagen wurde also eine Regierungsdelegation nach Dera geschickt. Es wurde das Gespräch gesucht. Die Eltern, man hat sich entschuldigt bei den Eltern. Man hat, wie das so üblich ist, Geldzahlungen angeboten. Man hat den Gouverneur und den Polizeichef, die dafür verantwortlich waren, ihres Amtes enthoben. Aber das reichte den Leuten nicht mehr. Und es kam also zur Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften des Regimes. Es wurde geschossen, es gab die ersten Toten und in dieser Region ist es so, dass es noch immer Blutrache gibt. Das heißt, wenn also Angehörige, Familienangehörige verlieren, in so einer Situation sind sie also sozusagen verpflichtet, Blutrache zu nehmen dafür und es entwickelte sich also relativ schnell eine gewalttätige Eskalation. Der Präsident hatte angeordnet, dass nicht auf die Demonstranten geschossen wird. Es wurde dennoch geschossen, was auf der einen Seite von Oppositionellen so interpretiert wurde, dass er es nicht ernst meint, dass er unglaubwürdig ist. Von anderen wurde es so interpretiert, dass gesagt wurde, er ist nicht Herr dieser Sicherheitskräfte, er hat nicht wirklich die Macht, die man ihm zuschreibt, und er sollte vielleicht besser zurücktreten. Das hat er bis heute nicht gemacht. Man ist auf Spekulationen angewiesen. Er hat gerade gestern wieder ein Interview gegeben mit dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC. Ich vermute, dass das auch heute und morgen noch ausführlicher bekannt werden wird, wo er da auch zu diesem Punkt Stellung nimmt. Fakt ist, dass die Situation innerhalb kürzester Zeit eskalierte, und hinzu kam, dass diese Familien in der Region Dera nicht nur in Syrien sind, sondern auch in Jordanien leben. Denn diese ganze Grenzziehung, kurze Erinnerung daran, an das Ende des Ersten Weltkrieges, Zerfall des Osmanischen Reiches, die Grenzen sind völlig willkürlich gezogen worden von den damaligen Kolonialmächten Frankreich, Großbritannien. Übrigens, sehr ähnlich passiert ist ja auch in Nordafrika, aber das ist heute Abend nicht unser Thema. Auf jeden Fall wurden ja durch die damalige Grenzziehung Familienzusammenhänge, gesellschaftliche Zusammenhänge voneinander getrennt, die aber bis zum heutigen Tag enge Kontakte beibehalten haben. Und so gibt es zum Beispiel einen kleinen Grenzverkehr sowohl nach Jordanien, von Syrien aus, sowohl nach Jordanien als auch in den Libanon, als auch in die Türkei und auch in den Irak. Denn überall an diesen Grenzen gibt es Menschen, die jenseits und diesseits auf syrischem Boden leben, die miteinander Familien gründen, die miteinander Geschäfte treiben und so weiter. In diesem Fall war es so, dass natürlich auch der Konflikt sofort nach Jordanien übersprang und es dort zu Protesten kam, dass Leute aus Jordanien rübergekommen sind nach Syrien, um ihre Angehörigen zu unterstützen. Und so geschah es auch in den anderen Grenzgebieten, der zum Libanon, zur Türkei und zum Irak, wo sich der Konflikt eben sehr schnell ausweitete. Innerhalb kürzester Zeit war also die bewaffnete Eskalation auch auf einem hohen Niveau. Und die Menschen haben sich gesagt, also es ist unglaublich, wir haben immer gedacht, Syrien ist so ein sicherer Staat, also meine Gesprächspartner, ist so ein sicherer Staat, und jetzt ist das Land voller Waffen und voller Gruppen, die irgendwie zu Waffen greifen. Wie kann das alles sein? Das ist, würde ich mal sagen, ein Seminarabend für sich. Fakt ist, dass also an vielen Grenzübergängen die Menschen auch vom Schmuggel leben. Früher schmuggelten die Leute also alles, was man in Syrien nicht kriegen konnte, vom Waschpulver über Nagellack, was weiß ich, bis hin zu Waffen und Drogen. Gibt es also Schmuggelverbindungen von der Türkei über Syrien in den Libanon, von der Türkei über Syrien, Jordanien nach Saudi-Arabien und umgekehrt. Also diese aufgrund dieser Strukturen, die teilweise auch vom Regime und von Sicherheitskräften gedeckt wurden, weil sie auch daran verdienten, die haben also mit dazu beigetragen, dass die Situation auch so bewaffnet eskalierte und politisch für das Regime eigentlich nur noch schwer kontrollierbar waren. Hinzu kam eine erstaunliche Reaktion internationaler Medien. Also neulich habe ich einen Vortrag gehört, da sprach die Vortragende von einer Medienmeute, die sozusagen über Syrien hergefallen ist. Zu dem damaligen Zeitpunkt war zum Beispiel Al Jazeera, Al Arabiya, die waren alle, auch BBC, waren im Land. Aber innerhalb kürzester Zeit wurden also diese Filme bekannt, die mit Handys aufgenommen wurden und so weiter. Man fragte sich, also ich finde, man muss einfach sich als Journalist fragen, was sind die Quellen, wie vertrauenswürdig sind die und so weiter. Aber die Medien haben eben halt dieses Material genommen und weit verbreitet. als Auskunft der Opposition. Und von der syrischen Seite war natürlich das Problem, dass sie Journalisten in Situationen, wo es zu bewaffneten Auseinandersetzungen kommt, nicht dorthin lässt. Auch die eigenen Journalisten nicht. Das gibt unterschiedliche Gründe, aber es ist einfach ein Fakt, dass an diesem Punkt das syrische Regime sich selber keinen Gefallen getan hat, weil sie haben zum Beispiel zu mir gesagt, also auch aus Sicherheitsgründen, keine Fotos, keine Straßeninterviews, aus Sicherheitsgründen besser nicht nach Deraa fahren, aus Sicherheitsgründen besser nicht nach Homs fahren. Aber das hat natürlich mit dazu beigetragen, dass auf der anderen Seite diese anderen Berichte, die heute hier im Wesentlichen unsere Erkenntnis prägen, völlig dominant waren und die das ganze Geschehen dominiert haben. Einer meiner Gesprächspartner hat gesagt, ich habe so das Gefühl, die Medien berichten etwas und dann unmittelbar darauf reagiert der Westen, die Vereinten Nationen, die Europäische Union mit einer scharfen Gegenerklärung, mit Angriffen auf das Regime. Wie Ihnen bekannt ist, gab es also mittlerweile 10 Runden von Sanktionen seitens der Europäischen Union gegen Syrien. Mittlerweile gibt es auch Sanktionen der Arabischen Liga, die Syrien aus dem Verband ausgeschlossen hat. Syrien hat die Arabische Liga damals mitgegründet. Also das alles war sozusagen, er sagte, dieser Gesprächspartner sagte, es ist, als ob die sich irgendwie miteinander absprechen. Die einen berichten das, die anderen greifen darauf zurück und dann berichten wieder die Medien darüber, sodass also diese Eskalationsschraube auch mit Hilfe einer bestimmten Berichterstattung vorangetrieben wurde. Ich habe selber, also die, nicht, dass ich falsch verstanden werde, ich habe das auch in Damaskus gesagt, dass es natürlich nicht akzeptabel ist, dass Journalisten keinen Zugang zu bestimmten Gebieten haben. Man kann, also ich hätte mich sogar bereit erklärt, obwohl ich das prinzipiell ablehne, ich hätte mich aber bereit erklärt, mich beim syrischen Militär einbetten zu lassen, um sozusagen selber mal mit dabei zu sein, um da so eine Berichterstattung machen zu können vor Ort. Aber es ist nicht bewilligt worden. Ich habe aber dann im Juli war ich also in dem Ort Cisra Ashukur an der Grenze zur Türkei, wo es also auch zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam. Und ich habe Ähnliches auch in Hama gesehen, in Tartus, und habe auf Aufnahmen, weil ich war nicht selber da, aber auf Aufnahmen gesehen, dass Ähnliches auch in Deresor geschehen ist. In diesen Städten gab es offensichtlich, und das haben ja also sowohl in Hama als auch in Cisra Ashukur Anwohner der Stadt bestätigt, in Interviews, die ich machen konnte. Übrigens unabhängig, es waren zwar Leute vom Informationsministerium dabei, aber sie ließen uns laufen. Sie haben also bestätigt und berichtet davon, dass bewaffnete Gruppen bestimmte öffentliche Gebäude übernommen hatten, das Krankenhaus, die Post- und Telekommunikationsstation. Sie haben Büros der Baath-Partei angegriffen, bombardiert, also die waren ausgebrannt, das konnte man sich ansehen. Und sie haben in allen Fällen das Gerichtsgebäude angegriffen, wo also die untere Etage jeweils durch Explosionen weitgehend zerstört war und die Archive waren verbrannt. Die Archive in diesen Gerichtsgebäuden waren verbrannt. Das war also ein Muster, das gab es in den verschiedenen Städten. Nun war die Frage, wer war das? Was sind das für bewaffnete Kräfte gewesen? Und die Gesprächspartner, also zum Beispiel ein Rechtsanwalt aus Cisra Ashukur, sagte, ja, es gab welche, die waren aus dem Ort, die kannten wir, aber es gab auch welche dabei, die wir nicht kannten. Und sie hätten also wochenlang, im Fall von Cisra Ashukur, 2 Wochen lang mit denen verhandelt, die waren also im Ort präsent. Sie haben mit denen verhandelt, dass sie ihre Waffen abgeben, dass sie nicht weiter angreifen. Sie haben gefragt, was sie wollen. Aber zu dem Zeitpunkt gab es keine bewaffneten Auseinandersetzungen mit der Armee. Warum nicht? Weil die Armee in diesem Gebiet, die syrische Armee, ist in diesem Gebiet nicht stationiert. Es gibt eine Vereinbarung zwischen der Türkei und Syrien, dass diese Grenze zwischen beiden Ländern aus Syrien sozusagen ich glaube, es ist ein 10 oder 20 Kilometer breiter Streifen, dass sie dort nicht präsent ist, sondern dass diese Grenze eben halt von Seiten der Türkei kontrolliert wird und die ist teilweise diese Grenze auch vermint. Aber das stammt aus alten Zeiten, der Konflikt mit der PKK in den 80er Jahren vor allen Dingen. Weil das Militär nicht präsent war, konnten diese anderen Kräfte eben halt sich relativ frei bewegen. Und als es aber immer blutiger und gewalttätiger wurde, haben die Leute also das Militär gerufen und dann ist das Militär dort einmarschiert. Bei uns ist dann im Wesentlichen gesagt worden, das Militär bombardiert Städte oder greift Protestbewegung an. Und ich denke auch, dass es glaubwürdig ist, weil ich weiß es auch von Anwohnern der umliegenden Ortschaften von Damaskus, dass das Militär zwar aufgerückt ist und auch Hausdurchsuchungen gemacht hat, aber wenn sie zu Waffen gegriffen haben, haben sie bewaffnete Kräfte angegriffen. Es wurde Protestbewegung angegriffen, aber nicht von der Seite des Militärs, sondern von der Seite bewaffneter Kräfte der Sicherheitsdienste, der Geheimdienste. Und das ist eine andere Liga und das ist auch eine, die schwer einzudämmen ist. Wie gesagt, die Eskalation war sehr schnell und die Reaktion der Europäischen Union war, dass die Europäische Union hatte seit 10 Jahren versucht, gemeinsam mit den USA, das Regime von dem jungen Präsident Bashar al-Assad, der war 36 Jahre alt, als er da Präsident wurde. Ich will jetzt das nur anmerken, dass natürlich es nicht akzeptabel ist, dass also sozusagen in Familien eine Familiendynastie über so ein Land regiert. Also das, denke ich, ist eine völlig richtige Kritik und das wurde auch von der syrischen Opposition immer kritisiert. Dennoch, er war eben halt Präsident geworden und er hatte sehr viele Reformen angestoßen, die Bevölkerung aufgefordert zu diskutieren. Der Damaszener Frühling begann im Jahr 2000, 2001, es gab Diskussionsrunden und so weiter. Und im Vorfeld der Invasion gegen den Irak, also nach dem 11. September, war also Assad mit der Drohung konfrontiert, dass auch Syrien angegriffen wird. Also dass nicht nur Irak angegriffen wird, sondern auch Syrien nach dem Irak gleichsam mit eingenommen werden sollte. Das hat Tony Blair ganz offen in Erwägung gezogen, steht auch in seinen, ist auch in seinen Memoiren nachzulesen. Und insofern war Assad also enorm unter Druck. Der Punkt war, dass man von ihm forderte, die Unterstützung für die Hisbollah, die Unterstützung für die Hamas und die Zusammenarbeit mit dem Iran einzustellen und einen Friedensvertrag mit Israel abzuschließen, ohne darauf zu beharren, dass die Golanhöhen zurückkommen an Syrien. Darauf hat Assad sich nicht eingelassen. Er hat allerdings später auch zugestimmt, dass indirekte Gespräche mit Israel über die Zukunft der Golanhöhen geführt werden. Und dann wendete sich, also 2006, wendete sich das Blatt, es war ja 2005 nochmal die Ereignisse im Libanon mit dem Tod an Rafik Hariri, wofür angeblich Syrien verantwortlich gewesen sein soll. Aber der Westen versuchte dann durch die Vermittlung übrigens der Golfstaaten, insbesondere Katars, eine Umarmungsstrategie mit Syrien. Also man ging von der Konfrontation auf die Umarmung über und hat Syrien aufgenommen in die Mittelmeerunion. Assad wurde nach Paris eingeladen zu dem Gründungstreffen. Er stimmte zu, dass also Libanon als eigenes Land anerkannt wird. Botschafter wurden ausgetauscht. Im Gegenzug kamen immer mehr europäische Botschafter zurück nach Damaskus. Also die Leute gaben sich sozusagen im Präsidentenpalast die Klinke in die Hand, um Gespräche mit Assad zu führen, die immer alle das Ziel hatten, wie ich es eben erwähnt habe, dass er seine alten strategischen Partnerschaften aufgibt. Europa ging weiter, sie boten Hilfe an, es gab viele bilaterale Projekte, zum Beispiel Deutschland hat im Bereich der Infrastruktur, der Stadtentwicklung, der Wasserversorgung, im bildungspolitischen Bereich, in den Universitäten viel getan, Experten ins Land geschickt, die waren sogar in Ministerien präsent und haben also dort die Behörden beraten, auch wie man gegen Korruption vorgehen kann. Also es gab eine intensive Zusammenarbeit und das alles wurde im April von heute auf morgen sozusagen, ich glaube es war innerhalb von 48 Stunden gestoppt. Sofort wurde also, ging Europa wieder auf Konfrontation zu Syrien, zog alle Mitarbeiter ab, das Auswärtige Amt hatte eine Reisewarnung ausgegeben und damit war natürlich auch ein ganz wesentlicher eine wichtige Einnahmequelle für Syrien obsolet geworden. Der Tourismus brach also wirklich von 100 auf 0 zusammen. Es folgten dann, wie gesagt, verschiedene Sanktionsrunden gegen Personen, gegen Betriebe, mittlerweile auch gegen Medien. Also gerade vor wenigen Tagen ist hier eine sehr bekannte, angesehene, unabhängige Tageszeitung in Syrien mit Sanktionen behängt worden. Also der Druck auf das Land erhöht sich. Die Ölfirmen, die Öllieferungen wurden eingestellt, beziehungsweise also Syrien hat Öl verkauft und hat im Gegenzug dafür aus Europa Diesel und Heizöl bekommen, weil ihre Raffineriemöglichkeiten nicht ausreichend genug sind. Und das merken die Leute natürlich jetzt im Winter. Es ist in diesem Jahr sehr früh kalt geworden. Und der Mangel an Heizöl und Diesel hat sich sofort bemerkbar gemacht. Also überall waren lange Schlangen vor den Tankstellen. Das hatte ich zuletzt im Irak gesehen nach dem Krieg 2003. Und das ist natürlich eine bittere Erfahrung auch für die Bevölkerung, die sich an die Zerstörung des Irak sehr vehement erinnern. Nicht zuletzt, weil sie ungefähr 1 Million irakische Flüchtlinge aufgenommen haben in den letzten Jahren, die heute immer noch in der Syrien leben. Auf der politischen Ebene war es so, dass also parallel zu der Eskalation des Konflikts das Regime bzw. Assad eine Reform nach der anderen verabschiedete. Die Forderung war, hatte ich am Anfang gesagt, mehr Parteiensystem, es wurde ein Parteiengesetz verabschiedet. Wahlrechtsreform, es wurde ein neues Wahlrecht verabschiedet. Schluss mit der Vorherrschaft der Baath-Partei, es gibt ein Komitee für die Überarbeitung der Verfassung, die genau das auch mit beinhalten wird. Also genau das wird da auch diskutiert. Es wurde ein neues Mediengesetz verabschiedet, es wurde ein neues Verwaltungsgesetz für die Provinzen verabschiedet. Die kurdische Bevölkerung, die in Syrien ungefähr 2 Millionen ausmacht und vor allen Dingen im Norden und im Osten des Landes lebt, von denen viele bisher keine sozusagen als Staatenlose galten, ihnen wurde nun endlich im dritten Anlauf, muss man sagen, endlich das Recht zugestanden, dass sie also die Staatsangehörigkeit erhalten und dass sie Pässe bekommen. 350.000 Kurden aus der Region um Hasake. Die Köpfe rollten auf der Provinzebene, Gouverneure wurden ausgetauscht, korrupte Mitarbeiter in Ministerien wurden ausgetauscht, die gesamte Regierung wurde ausgetauscht. Es ging und es wurde aufgerufen zu einem nationalen Dialog, um eben halt gemeinsam die nächsten Schritte zu besprechen. Wann sollen Parlamentswahlen sein? Wann sollen Gemeinderatswahlen sein? Wie wird es sein mit der Neugründung von Parteien? Wie mit der nächsten Präsidentschaftswahl und so weiter? Also auf der einen Seite eskaliert der Konflikt, auf der anderen Seite eine Änderung nach der anderen und der Aufruf zum nationalen Dialog, der von Teilen der Opposition ignoriert wurde. Und das war insbesondere die Opposition, die sich im Ausland formiert hatte. Innerhalb des Landes, die Opposition hatte eigentlich Interesse an einem Gespräch und einem nationalen Dialog, hat aber gleichzeitig gesagt, nur wenn die Gewalt auf den Straßen aufhört und wenn alle, die im Zuge der Protestbewegung verhaftet wurden, freigelassen werden. Niemand weiß genau, wie viel das sind. Die Zahlen schwanken zwischen 15.000 und 30.000, also was ich jetzt gehört habe, und von Leuten aus dem Land. Also ich berufe mich nicht mehr auf die Veröffentlichungen von Amnesty oder Human Rights Watch oder den Vereinten Nationen, sondern ich berufe mich eher auf die Aussagen von Oppositionellen im Land oder auch vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz oder dem syrischen Roten Halbmond innerhalb des Landes. Da schwanken, wie gesagt, die Zahlen zwischen 15.000 und 30.000, wobei man sagen muss, dass also in den letzten drei Wochen also ungefähr 3.000 Gefangene freigelassen wurden. Das war ja eine Forderung dieses arabischen Plans, den Syrien auch unterzeichnet hatte zur Deeskalation des Konflikts. Aber das wurde, glaube ich, in den hiesigen Medien nicht so ausführlich berichtet. Wie gesagt, vor allen Dingen die Opposition im Ausland reagierte negativ auf diese ganzen Angebote des Regimes, die Forderung nach dem Sturz des Regimes, teilweise sogar die Forderung nach einer Militärintervention, ist heute so präsent, dass man fast den Eindruck hat, das wäre die Forderung der Opposition. Also es wird ja vielfach so dargestellt, dass die syrische Opposition der syrische Nationalrat sei, der in Istanbul im August gegründet worden ist. Und das ist ein Gremium, das eben halt sich aus, also zur Hälfte aus Oppositionellen im Exil zusammenstellt und zur anderen Hälfte aus Leuten aus dem Land, die aber aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden. Vielleicht nochmal vorab diese Oppositionsbewegung, die Protestbewegung verlief eigentlich in zwei Phasen, wie mir also Leute berichtet haben, die selber daran aktiv beteiligt waren. In der ersten Phase ging es eben halt um die Empörung über die Ereignisse in Daraa. Es hat sich die traditionelle alte Oppositionsgarde in Syrien, von denen die meisten jahrelang im Gefängnis gesessen haben, die haben sich also daran beteiligt. Sie haben Proteste in Damaskus, in anderen Städten organisiert. Das war in der ersten Phase, aber viele aus dieser Phase wurden verhaftet. Es kam ja dann zu einer relativ schnellen Eskalation der Gewalt, ausgelöst durch die Sicherheitskräfte, die gegen Proteste mit Waffen vorgingen, und beantwortet von Teilen einer etwas diffusen Bewegung, die das Regime nicht als Oppositionsbewegung bezeichnet hat übrigens. Sie haben immer die Unterscheidung gemacht zwischen der friedlichen Protestbewegung mit ihren berechtigten Forderungen und Kräften, die andere Ziele haben und zu Waffen greifen. Da hat das Regime immer zwischen unterschieden. Aber in der zweiten Phase der Protestbewegung waren also viele aus der ersten Phase verschwunden, entweder in Haft oder eingeschüchtert. War auch aufgrund der großen Gewaltanwendung. Frauen zum Beispiel sind kaum noch aufgetreten bei diesen Protesten. Und stattdessen war die Protestbewegung, also hat sehr viel religiöse Parolen gerufen. Man hört immer wieder, Allah ist groß, Allah ist groß. Wir brauchen nichts außer Allah hier in Syrien. Viele waren getrieben von Rache, sagten mir also Leute aus der Opposition. Nach ihren Beobachtungen waren auch Kriminelle und Söldner dabei, die eben halt auch dafür sorgten, dass sehr stark zu Waffen gegriffen wurde. Die Oppositionsbewegung, also ich würde sagen, es gibt eine innerhalb des Landes und eine außerhalb. Ein Gesprächspartner aus der Opposition wollte das so nicht stehen lassen. Er hat gesagt, für ihn gibt es Oppositionelle, die verfolgen eine Agenda des Auslandes. Und es gibt Oppositionelle, die wollen für Syrien eine Veränderung erreichen. Also er hat einen anderen Unterschied gemacht. Er hat gesagt, es gibt solche und solche im Ausland und solche im Inland. Aber der Einfachheit halber möchte ich doch die Opposition im Ausland etwas skizzieren. Dieser syrische Nationalrat, der sich in Istanbul gründete, besteht im Wesentlichen aus unabhängigen Intellektuellen, die teilweise schon lange nicht mehr in Syrien leben, teilweise aber auch in den letzten Jahren aus Syrien verlassen haben, nachdem sie lange im Gefängnis gesessen haben. Also es sind Professoren, Ärzte, Rechtsanwälte, auch Journalisten dabei. Die sind in diesem syrischen Nationalrat. Es gibt die Muslimbruderschaft, die in Syrien verboten ist. Es gibt vereinzelte kurdische Organisationen oder auch kurdische Einzelpersonen und Intellektuelle, die dort vertreten sind, oder Geschäftsleute. Geschäftsleute spielen eine wichtige Rolle insgesamt, weil die eben sehr stark zur Finanzierung auch beitragen von dieser syrischen, dem syrischen Nationalrat, der allerdings auch finanzielle und logistische Unterstützung erfährt vom US-Außenministerium, von Frankreich und Großbritannien. Es gibt im Ausland, also dieser syrische Nationalrat bestimmt im Wesentlichen in den Medien das Bild. Sie reisen, sie werden als eine, fast wie eine zukünftige syrische Regierung dargestellt. Also gestern hat sich Hillary Clinton mit Vertretern dieses syrischen Nationalrates in Genf getroffen, wo sie also gesagt hat, wie schön, dass wir uns hier treffen, und ich freue mich, dass sie ein Papier erarbeitet haben, in dem sie den zukünftigen Weg Syriens ausgearbeitet haben. Darüber werden wir uns verständigen und natürlich werden wir alle Unterstützung leisten, damit die Syrer eben halt ihre Freiheit erlangen werden. Das habe ich jetzt ein bisschen kurz zusammengefasst. Aber das ist eben halt, also diese Gruppierung prägt sehr stark das Bild und prägt sehr stark auch die Berichte des UN-Menschenrechtsrates zum Beispiel, der am vergangenen Freitag in Genf auch debattiert worden ist. Es gibt auch Oppositionelle im Ausland, die gibt es sowohl hier in Deutschland als auch in Frankreich, die habe ich auch getroffen und interviewt, die zusammenarbeiten mit den Koordinationskomitees innerhalb von Syrien. Das ist eine Gruppe um den Menschenrechtler, ich glaube, er ist sogar auch Anwalt, ich bin mir nicht ganz sicher, heißt er Manna, er lebt in Paris. Und Sami Aita ist ein Journalist, der Le Monde Diplomatique Arabisch herausgibt und der in den letzten Jahren sehr viel als Berater in Syrien gearbeitet hat auch. Er ist auch Ökonom. Und die arbeiten also eng zusammen mit einer Gruppierung in Syrien, zu der gehören Leute wie Michel Kilo, ein Journalist und Schriftsteller, der lange im Gefängnis gesessen hat, Riyad Saif, ein Geschäftsmann, der als unabhängiger Abgeordneter in Damaskus war, Louis Hussein, ein Schriftsteller, der auch, also alle haben lange im Gefängnis gesessen, alle haben eine kommunistische Vergangenheit. Also diese Opposition ist stark sozialistisch, kommunistisch geprägt. Und die haben jetzt eine Gruppe gebildet in Syrien, die nennt sich Aufbau für den Aufbau des syrischen Staates. Die habe ich also auch besucht, habe darüber auch berichtet, die also, wie gesagt, eine friedliche Veränderung wollen. Sie lehnen ausländische Einmischung ab, vor allen Dingen militärische Einmischung. Sie wollen aber gleichzeitig zum Beispiel, dass arabische Beobachter ins Land geschickt werden, die an die Brennpunkte kommen. Sie wollen, dass die Medien alle eingelassen werden nach Syrien. Also sie haben eine sehr konkrete Vorstellung auch von einem politischen Übergangsprozess, der sozusagen das jetzige Regime ablösen wird, in dem aber durchaus die Baath-Partei in Zukunft noch eine Rolle spielen wird. Aber nur eine unter anderen. Nicht die erste unter sonst niemanden, sondern eine unter vielen. Und das ist natürlich auch mit Konflikten innerhalb der Baath-Partei verbunden. Es gibt eine Volksfront für die Veränderung und Befreiung, die wird geführt von Kadri Jamil, auch einem Ökonom, der ist Ökonomieprofessor, er ist kurdischer Herkunft und er ist zum Beispiel auch Mitglied in der Kommission, die eine neue Verfassung ausarbeitet. Also diese neue Verfassung wird ausgearbeitet, sitzen seit 3 Wochen oder seit 4 Wochen da dran. Es soll ein Entwurf gemacht werden, der dann öffentlich diskutiert wird. Die Bevölkerung soll darüber abstimmen in einem Referendum. Also sie haben schon einen sehr transparenten Prozess vorgesehen. Es gibt unabhängige Oppositionelle, die auch aus dem Parlament sind. Vielleicht ein Name dazu, Mohamed Habash. Er ist Leiter des Islamischen Studienzentrums. Da gibt es eins in Damaskus, eines in Aleppo. Er wird von anderen als ein moderater Islamist. Also dieser Begriff Islamist ist ja immer sehr schwierig. Ich benutze den nicht gern. Er ist auch muslimischer Scheich, der also auch in der Moschee predigt. Aber er ist ein sehr, also ich habe viele Interviews, ich treffe ihn immer wieder, weil er auch er gibt sehr gute Einsicht auch in den Konflikt, ein gutes Verständnis. Also er ist ein ganz ausgesprochener Kritiker, ist aber gleichzeitig auch einer, der mit seiner Gruppe, die nennt sich der Dritte Weg für Syrien, also einen friedlichen Übergang will in Syrien und der also die ausländische Drohung einer Intervention oder einer Pufferzone im Norden des Landes, wie die Türkei es vorhat, oder einer sogenannten Flugverbotszone, also da ist er ein Gegner davon. Es gibt Oppositionelle innerhalb der Baath-Partei. Einer davon ist ein früherer Präsidentenberater von Hafez al-Assad. Er heißt George Jabour, er ist Geschichtsprofessor und leitet seit einigen Jahren die syrische Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Also er ist ein sehr guter Analytiker auf der einen Seite. Er mischt sich auch ein als Vermittler zwischen Protestbewegung und dem Regime. Wenn Leute festgenommen werden, mischt er sich sofort ein, und weil er als ehemaliger Präsidentenberater eben auch immer noch Gehör findet. Es gibt Oppositionelle innerhalb der Nationalen Front. Also das System in Syrien ist so, dass die Baath-Partei über allem steht, aber sie regiert zusammen mit der Nationalen Front aus sozialistischen und kommunistischen Parteien, die auch teilweise Minister stellen. Und aus dieser Front heraus ist seit Jahren schon zum Beispiel die wirtschaftliche Veränderung des Regimes, also die Umstellung von der Planwirtschaft auf die freie Marktwirtschaft und die Liberalisierung des Marktes. Das ist schon seit Jahren von denen scharf kritisiert worden. Also aus diesen Kreisen sind Leute auch in der Protestbewegung aktiv. Sie sind auch mit Nichtregierungsorganisationen verbunden, die auch sehr aktiv sind. Also auch da gibt es ein relativ breites Spektrum an Oppositionellen innerhalb dieser Nationalen Front. Natürlich gibt es die Protestbewegung auf der Straße, die aber sehr unterschiedlich auch aussieht und untereinander nur teilweise verbunden ist. Das sind also eigentlich so diese Organisationen, die Kurden. Es gibt 12 kurdische Parteien in Syrien, die sich auch zu einem Verband zusammengeschlossen haben, mit denen also Assad relativ, er hat ihnen sehr früh schon Gespräche angeboten, und man vermutet, dass es eventuell so weit gehen könnte wie für die Kurden im Nordirak, also eine weitgehende Autonomie im Gespräch ist. Die Kurden zählen sich auch zur Protestbewegung und sie machen regelmäßig Demonstrationen in Kamischli oder auch in Hasake, aber sie lehnen eine ausländische Einmischung ab und sie fordern auch nicht den Sturz des Regimes, sondern sie wollen auch eben halt diesen politischen Übergangsprozess begleiten. Also die ich jetzt bisher geschildert habe aus Syrien, es ist ja eigentlich eine ziemliche Bandbreite. Man hört leider sehr wenig von ihnen hier im Westen, und auch nur wenige europäische Diplomaten treffen sich regelmäßig mit diesen Leuten in Damaskus, um eben halt von ihnen auch Einschätzung zu geben. Alle machen das nicht, obwohl sie alle kennen sollten. Aber es gibt nun auch innerhalb des Landes eine Protestbewegung, die keine Verhandlungen will, die eigentlich will, dass Assad entweder aufgehängt oder gevierteilt oder sonst was wird. Also das sieht man auch auf entsprechenden Plakaten. Man findet diese Protestbewegung vor allen Dingen in Homs, wo aber auch also wirklich eine bewaffnete Auseinandersetzung in Teilen der Stadt läuft, nicht in der ganzen Stadt. Zu Homs kann ich gleich noch was sagen. Man findet sie in Idlib, in Shisr al-Shukur, also eigentlich und in Dera teilweise, in diesem Gebiet, wo früher schon die Muslimbruderschaft sehr stark war. Sie wissen, dass es zwischen 79 und 82 einen bewaffneten Aufstand der Muslimbruderschaft in Syrien gegen das Regime gegeben hat, des damaligen Hafez al-Assad, des Präsidenten, der blutig niedergeschlagen wurde und mit einem Massaker mit vielen tausenden Toten in Hama endete. Das hat man natürlich nicht vergessen. Also diese Bewegung ist unversöhnlich. Es gibt radikale Salafisten, die angeleitet und angefeuert werden von einem Prediger, der in Saudi-Arabien sitzt und über zwei private Fernsehsender auch nach Syrien hinein sendet. Ich glaube aber, mittlerweile hat Syrien also diese Sender abgeschaltet. Sonst können die Syrer alles sehen. Also es gibt drei Satelliten, über die man hunderte von Fernsehkanälen sehen kann. Also da kann man irgendwie ZDF sehen und man kann Deutsche Welle sehen und Al-Arabiya und Al-Jazeera, alles. Also es ist nicht so, dass den Syrern Informationen vorenthalten werden. Was sie von ihren eigenen syrischen Kanälen oder von ihrer Regierung nicht erfahren, das versuchen sie eben halt über andere Medien zu erfahren. Ob es russisches Fernsehen ist oder chinesisches oder Telesur, also aus Lateinamerika, alles kann man dort empfangen. Diese Salafisten, wie gesagt, werden von diesem Sheikh Achour angefeuert und auch das ist eine ganz strikte, eine Gruppe, die den Präsidenten strikt ablehnt, die auch teilweise religiöse und sektiererische, also im Sinne sektiererische Parolen bringt. Es gibt zum Beispiel diese Parole Alawiten ins Grab, Christen nach Beirut. Ich habe viele danach gefragt, einige haben gesagt, das ist keine originäre Parole der Protestbewegung, das hat sich der Geheimdienst ausgedacht, aber auch dieser Sheikh Shehu Achour, der hat also ganz massiv gegen die Alawiten gehetzt. Alawiten, also die Familie Assad gehört zu den Alawiten, aber sie sind erklärte Säkularisten, also sie haben Religion nie zum Thema gemacht. Und das ist eine sehr gefährliche Entwicklung, die in gewisser Weise schon angefangen hat. Es gibt eine freie syrische Armee, die in der letzten Zeit etwas bekannter geworden ist, deren Chef sitzt in einem Flüchtlingslager in der Türkei, was eigentlich ein Verstoß ist gegen das humanitäre Völkerrecht, möchte ich mal nur so am Rande anmerken. Diese Gruppe wird offensichtlich von der Türkei dort geschützt und unterstützt. Also gerade vor zwei Tagen ist es syrischen Grenzbeamten gelungen, Grenzsoldaten gelungen, eine Gruppe von 35 Kämpfer aus der Türkei abzufangen bzw. zurückzuschlagen. Die versuchten also illegal über die Grenze zu kommen. Da ist es zu einem Gefecht gekommen und die meisten von den anderen Kämpfern sind zurückgeflohen in die Türkei, aber sie haben wohl 8 von denen getötet, also die syrischen Grenzposten. Und das ist also auch nochmal ein Beleg dafür, dass also tatsächlich auch aus der Türkei diese Gruppen unterstützt werden. Dieser Leiter dieser freien syrischen Armee hat das selber auch im Interview gesagt. Er gibt Interviews, vermittelt unter anderem durch das türkische Außenministerium. Und er hat gesagt, sie hätten 15.000 Mann unter Waffen. Das wären alles Deserteure der syrischen Armee. Das ist nicht überprüfbar. Gesprächspartner in Syrien räumen ein, dass möglicherweise mehrere hundert, vielleicht etwas über 1.000 syrische Soldaten tatsächlich desertiert sein könnten, wobei nicht klar ist, ob die auch alle jetzt zu dieser anderen Gruppe gehen, ob die alle gegen ihre alten Kameraden kämpfen oder ob die einfach nur nach Hause gehen und sich da irgendwo im Stall verstecken, damit sie irgendwie aus diesem Konflikt herauskommen. Dass es das gibt, ist auch dadurch belegt, dass die syrische Regierung eine Amnestie erlassen hat, die 3 Monate in Kraft ist, für alle Soldaten, die die Armee verlassen haben. Wenn sie innerhalb dieser 3 Monate zurückkommen, werden sie also nicht bestraft. Aber diese freie syrische Armee wird also auch zunehmend von dem syrischen Nationalrat als sozusagen als ihr bewaffneter Arm angesehen. Und diese freie syrische Armee möchte auch militärische Unterstützung und finanzielle Unterstützung haben aus dem Westen, von der NATO am allerbesten. Und sie werden jetzt schon unterstützt von wiederum syrischen Geschäftsleuten, die zum Beispiel in Saudi-Arabien oder im Libanon tätig sind. Das hat dieser, ich das hat alles dieser Chef von dieser Gruppe gesagt. Also ich referiere jetzt praktisch nur das, was er selber über sich gesagt hat. Die ausländischen Interessen in Syrien, Sie haben das jetzt also in meinen Ausführungen teilweise eben auch schon mitgekriegt, wie stark doch das Ausland an bestimmten oppositionellen Kräften interessiert ist und die auch fördert, während andere oppositionelle Kräfte innerhalb des Landes mehr oder weniger ignoriert werden. Also einer meiner Gesprächspartner hat gesagt, er hat den Eindruck, dass sie einerseits das Regime Assad weghaben wollen, weil er sozusagen den westlichen Interessen im Wege steht, mit seiner ausgesprochen sturen arabischen nationalen Haltung, auch auf, dass er auf dem Recht beharrt, die Golanhöhen zurückzubekommen. Die sind widerrechtlich besetzt, das ist Völkerrecht und internationales Recht. Dass er darauf beharrt, also dass, weil man das nicht will, will man ihn weghaben, aber auf der anderen Seite will man auch verhindern, dass fortschrittliche syrische Kräfte in Zukunft politisch eine größere Bedeutung haben können in Syrien. Übrigens etwas, da kann man auch drüber diskutieren, was ich meine, auch der Fall ist in, sowohl in Ägypten als auch in Tunesien, wo ja zum Beispiel überall die Muslimbruderschaften jetzt die Wahlen gewonnen haben, Marokko, Tunesien, Ägypten. Also die fortschrittlichen Kräfte, die eigentlich die Protestbewegung auch am Anfang mit gefördert haben und mit dazu beigetragen haben, deren Positionen schon lange auch bekannt sind, die soll eigentlich ausgehebelt werden. Man kann zu dem Schluss kommen, dass der Westen lieber mit islamischen Regierungen, wie der von der Muslimbruderschaft zusammenarbeitet, als eben mit arabischen nationalen fortschrittlichen Kräften. Es gibt einen Berater der US-Außenministerin, von dem ich meine, man sollte immer ein Auge darauf haben, wo sich dieser Herr gerade befindet. Er heißt Jeffrey Feldman. Er war an der Botschaft in Tel Aviv, er war Botschafter im Libanon, er war im Irak an der Botschaft nach der Invasion. Und jetzt ist er Sonderbeauftragter des Außenministeriums und er reist eigentlich durch die Region und gibt Stichworte und er gibt vor, wie, in welche Richtung die politische Entwicklung laufen soll. Und er war zum Beispiel schon im April in Libanon und hat dort zu seinen Gesprächspartnern, er hat sie aufgefordert, sich von Präsident Assad zu distanzieren, das war im April, sich von Präsident Assad zu distanzieren, die Zeit läuft gegen Assad. Syrien wird isoliert sein in Zukunft. Syrien wird das potenzielle Nordkorea des Mittleren Ostens. Und jeder, der sich mit Syrien weiter an Syriens Seite stellt, wird genauso isoliert werden wie Syrien auch. Und das hat er nicht nur im Libanon gesagt, er hat es auch in Jordanien gesagt, er hat es in Ägypten gesagt, er hat es in Kuwait gesagt. Wenn man sich das heute anguckt, wie isoliert Syrien ist, muss man sagen, der Herr hat hellseherische Fähigkeiten. Also Syrien ist tatsächlich enorm isoliert, eben halt auch durch die entsprechende Politik des Westens. Die Arabische Liga hat dabei eine wichtige Rolle gespielt, die mittlerweile dominiert wird von Saudi-Arabien bzw. mehr noch von Katar. Katar hat den Vorsitz in diesem Jahr in der Arabischen Liga. Früher war es in der Arabischen Liga so, es gab vier Schwergewichte, die unterschiedliche Ausrichtungen hatten. Es gab Ägypten und Saudi-Arabien als Partner des Westens und es gab Irak und Syrien als arabische Nationalstaaten, die dem Westen gegenüber immer sehr kritisch waren. Nicht gegen den Westen, sondern eben halt dieser Vereinnahmungspolitik und auch der westlichen Politik im Zusammenhang mit Syrien, mit Israel sehr kritisch gegenüberstanden. Irak ist zerstört, in Ägypten ist der Mubarak gefallen, der Militärrat hat das jetzt übernommen und versucht eben halt zu sichern, also diese enge Partnerschaft an den Westen auch aufrechtzuerhalten. Saudi-Arabien ist sowieso ein enger Bündnispartner des Westens und vor allen Dingen der USA, sodass Syrien eigentlich relativ alleine in dieser Region ist. Die anderen arabischen Staaten haben relativ wenig Einfluss, auch weil sie wenig Geld haben. Und Katar hat da also in diesem Jahr wirklich vorgemacht, wie man einen ordentlichen Durchmarsch im Sinne des Westens macht, also mit Libyen, mit dem Einmarsch und jetzt auch mit führt Katar also die kritische Front gegen Syrien. Syrien ist, um mal auf den Ausblick vielleicht zu kommen, Syrien ist ein Staat, der viele verschiedene Ethnien, Volksgruppen und Religionsgruppen hat, daraus besondere Stärke zieht, aber auch sehr anfällig ist. Es ist eine Brücke zwischen Ost und West und Nord und Süd. Ich habe das vorhin gesagt. Assad hat versucht, diese Position zu stabilisieren durch Handelsbeziehungen, durch Freihandelszonen, eine Infrastruktur, eine Drehscheibe zu werden für verschiedene, also für die Türkei. Die Türkei hatte also enormen Zugang in Syrien und wenn man heute anguckt, was da an Verkehr durch Syrien läuft, das sind also fast alles türkische LKWs, die Waren von der Türkei sogar nach Israel bringen oder nach Saudi-Arabien. Also ich meine, das ist einfach ein Korridor. Und Assad hat eben versucht, diese Position durch Handel und durch innere Reformen zu stärken. Es ist ihm nicht gelungen, das muss man heute einfach so sehen. Er ist schwächer als je zuvor. Er hat sicherlich viel Unterstützung verloren von den Leuten, die ihn in den letzten Jahren immer unterstützt haben. Und viele schwanken, einfach weil er sich auch sehr, sehr selten zu Wort meldet. Man kann nur spekulieren, was mit ihm ist. Einer meiner Gesprächspartner hat gesagt, der Konflikt in Syrien ist ein sozioökonomischer Konflikt. Es geht um wirtschaftliche Macht und Einfluss. Und dieser Konflikt ist kein Konflikt zwischen dem Regime und der Straße, sondern es ist ein Konflikt, der sich innerhalb des Regimes abspielt, innerhalb der Opposition und innerhalb der Protestbewegung. Also Syrien ist auf verschiedenen Ebenen mehrfach gespalten. Und alles, was von außen jetzt an Gewalt oder Einflussnahme dazu käme, würde das sozusagen zur Explosion bringen und völlig unkontrollierbar machen. Wird es eine Invasion in Syrien geben? Ich denke, die Invasion findet schon statt, indirekt durch die Unterstützung bestimmter Kräfte innerhalb des Landes. Einer meiner Gesprächspartner sagte, eigentlich haben wir hier eine Situation, das Low-Intensity-Warfare, wie früher in Mittelamerika. Es gibt Kontra-Einheiten, die finanziert und ausgebildet werden aus dem Ausland. Dazu gibt es mittlerweile ganz öffentliche Stellungnahmen. Thomas hat ja eben auch etwas zitiert, aber auch von Regierungsseite wird immer mehr überlegt, also auch zum Beispiel Frankreich überlegt, Ausbilder zu diesen bewaffneten Kräften zu schicken. Die Sanktionen sollen die Bevölkerung mürbe machen. Man hat gesehen, wohin Sanktionen führen beim Irak. Die Bevölkerung verarmt, das Regime hält sich. Aber eines Tages wird es eben halt dann doch dazu kommen, dass die Menschen sich gegen, also einfach gar nicht mehr verhalten oder gegen das Regime wenden und eine ausländische Einmischung militärischer Art oder wie auch immer sich dem nicht mehr entgegenstellen. Und diese innere Unterstützung von Kontrakräften, wie der eine Gesprächspartner sagte, soll eben halt das Land von innen zusätzlich destabilisieren. Die Türkei spielt eine wichtige Rolle, da können wir vielleicht auch drüber diskutieren. Sie unterstützt nicht nur die Muslimbruderschaft, sondern auch diese bewaffnete freie syrische Armee. In Jordanien, der jordanische König hat sich geäußert, er hat sich auch gegen Assad geäußert. Und es gibt Berichte von einem militärischen Aufmarsch in Jordanien. Und die Medien, muss ich leider sagen, spielen in dieser ganzen Situation nicht die Rolle des Aufklärers oder der ausgewogenen Berichterstattung, sodass man sich auch tatsächlich versuchen kann, ein Bild zu machen von dem, was dort geschieht, sondern ich finde, dass sie vielfach eher wie Trompeten zum Angriff blasen. Und das finde ich eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Wie gesagt, Syrien und die russische Puppe in der Puppe. Es gibt so viele Konflikte und es gibt viele Ebenen, auf denen wir noch weiter diskutieren können. Aber bisher danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Karin Lorkefeld.